Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, so danke, dass du selber redest. Füll du auch meinen Mund heute Morgen, dass ich deinen Ruhm groß mache, und berühre du unsere Herzen, Herr. Amen. Ja, ihr Lieben, ich bin ja geneigt, heute schneller zu reden oder die Predigt zu kürzen angesichts der Temperaturen. Aber wenn man das jetzt schon mal so fertig hat, dann ist das auch ein bisschen schwierig. Ja, also ich gebe mir alle Mühe. Das Thema heute heißt von Neuem geboren, und auch das ist tatsächlich ein weihnachtliches Thema. Das werden wir hoffentlich merken, denn uns ist ein Kind geboren und dieses Kind hat uns neu geboren. Durch dieses Kind bekommen wir ein neues Leben. Und wie das funktioniert, drei Punkte. Durch Jesus Christus sind wir von Neuem geboren, durch den Heiligen Geist und zu einem neuen Leben. Darum geht's. Also der erste Punkt, von Neuem geboren durch Jesus Christus. Ihr Lieben, was hat Jesus für uns getan? Was hat er verändert? Was es denn vorher nicht gab? Wir haben das eben schon so schön gesungen im ersten Lied, dass es ein Tausch ist im Prinzip. Jesus hat ganz viel eingetauscht von dem, was er hatte, damit wir bekommen, was er im Himmel hatte. Das ist mir so durch den Kopf gegangen, ohne dass ich wusste, dass Uwe dieses Lied aussucht, aber das passt wunderbar. Jesus wurde wie wir, können wir sagen, damit wir werden wie er. Und da sind wir erstmal geneigt zu denken, was, ich kann doch nicht werden wie Jesus. Aber es ist ja tatsächlich das Evangelium, dass wir seinen Geist bekommen, dass wir verwandelt werden in sein Bild, heißt es. Dass wir ihm ähnlich werden dürfen. Das hat nichts mit Leistung, mit unserem Können zu tun, aber mit der neuen Natur, mit den Früchten, die Gottes Geist in uns wachsen lässt. Und das ist ein Wunder, ein schönes Wunder. Jesus kam zur Erde, damit wir in den Himmel kommen. Er wurde sterblich, damit wir ewig werden. Er erniedrigte sich, damit wir erhöht werden. Er nahm das Gericht auf sich, damit wir frei ausgehen. Er wurde geboren, damit wir von Neuem geboren werden. Viele von uns kennen die Geschichte von Jesus und diesem schriftgelehrten Nikodemus. Da geht's ja in Johannes 3 um das, was diese neue Geburt ausmacht, um die Wiedergeburt. Und wir merken, da war ein frommer, ein gebildeter Jude, und er hatte keine Ahnung, was Jesus meint. Und fragt immer wieder nach, weil er überhaupt nicht versteht, wovon Jesus redet. Für uns als Christ ist das so selbstverständlich. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass sogar die, die die Bibel kannten oder das Alte Testament, dass es so völlig neu war, dass so jemand das gar nicht begreifen kann, dann merken wir, dass da was Gewaltiges passiert ist durch Jesus. Das war ein großes Geheimnis. Und da heißt es also dann, eines Nachts kam Nikodemus zu Jesus und sagte, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos, fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, sagte Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Wer die Wahrheit Gottes liebt und tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Ein bisschen habe ich das zusammengefasst. Also, was ist diese neue Geburt? In Galater 4 schreibt der Apostel Paulus, solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt untersteht er einem Vormund und Vermögensverwalter bestimmen über den Besitz. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Also hier hören wir nochmal so den Unterschied zwischen dem Leben unter dem Gesetz und dem Leben mit dem Geist Gottes. Und das ist der wesentliche Unterschied. Manchmal wird das Evangelium verkürzt zu sagen, Jesus wäre nur gekommen, um unsere Sünden zu vergeben, damit wir später mal in den Himmel kommen. Das ist nicht das Evangelium. Da fehlt die Hälfte. Da fehlt nämlich die Neugeburt, das Leben als Kinder Gottes schon hier und jetzt im Heiligen Geist. Da fehlt das Leben als Neugeborene, unsere Heiligung, die Nachfolge Jesu, die Kindschaft, die wir bekommen haben. Die Vergebung des Alten, das ist nur das eine, aber das neue Leben ist es noch nicht. Wenn Jesus uns nur die Sünden vergeben hätte, dann würden wir sterben, aber wir würden tot bleiben. Dann hätten wir die Vergebung, aber wir hätten kein neues Leben im Geist. Der wesentliche Aspekt dieses Kommens von Jesus ist also, er hat uns ein neues Leben geschenkt. Als Menschen vor Jesus, so hören wir hier, die vor Jesus gelebt haben, die hatten das noch nicht. Sie waren Gottes Knechte, aber nicht seine Kinder. Und wir sehen das, wenn wir ins Alte Testament blicken. Sie mussten immer wieder Opfer bringen. Und trotzdem durften sie Gott niemals so nahe kommen, wie wir heute. Der Vorhang im Tempel war alle Tage geschlossen. Er grenzte das Allerheiligste ab. Die Cherubim, so heißt es, sie standen mit feurigem Schwert vor dem Eingang zum Paradies, seit Adam und Eva gesündigt hatten. Und wenn jemand sündigte unter dem alten Bund, zum Beispiel die Ehe brach oder jemanden umbrachte, dann stand darauf die Todesstrafe. Und dann gab es keine zweite Chance. Und da fragen wir, wo ist da die Gnade, die Barmherzigkeit? Da war Gerechtigkeit. Aber Sünde musste gesühnt werden. Es musste Genüge getan werden. Und so waren die Menschen, wie Paulus gesagt hat, Gefangene des Gesetzes und nicht frei. Da waren diese äußerlichen Zwänge und dann kamen die inneren aber auch noch dazu, die wir auch kennen in der alten Natur. Paulus sagt, wir waren Gefangene unserer selbst, des Fleisches, Gefangene unserer Wünsche und Begierden, von denen kein Mensch von sich aus frei werden kann. Und auch das hat Jesus geändert. In Titus 3 hören wir, einst waren wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die wir vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Also merkt ihr, es ist der rote Faden, der sich durchzieht durch das Neue Testament. Die Wiedergeburt geschieht auch durch den Heiligen Geist. Und was macht der Heilige Geist? Da sind wir beim zweiten Punkt. Wiedergeboren, von neuem geboren durch den Heiligen Geist. Schon im Alten Testament, im Jeremia 31, da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Das haben wir eben in der Lesung gehört. Und dieser Bund sollte kein äußerer mehr sein, sondern ein innerer. Gott sagte, ich will ihnen mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Und dann brauchen sie es nicht mehr, dass sie es irgendwo lesen oder dass einer den anderen lehren muss, sondern das kann der Geist dir auch sagen. Natürlich ist es gut, die Bibel zu kennen, aber es ist eine innere Verwandlung. Also schon 700 Jahre vor Jesu Geburt hat Gott diese neue Zeit angekündigt. Eine Zeit, in der die Menschen nicht nur durch Gebote und Gesetze ihm folgen sollten. Eine Zeit, in der sein Gesetz ins Herz geschrieben werden sollte, durch seinen Geist. Und so hat Jesus das Gesetz abgesetzt, indem er es erfüllte. Er hat es nicht aufgehoben, aber er hat es erfüllt. Er ist an unsere Stelle getreten und hat den Willen Gottes erfüllt, den wir nicht erfüllen konnten. So versöhnte uns Gott. Und dann kündigt er an, dass jetzt die Zeit ist, wo sein Geist in die Herzen einziehen sollte, bei allen, die ihn aus freien Stücken ihr Herz öffnen. Also wir sind heute wirklich frei zu entscheiden, möchten wir ein Kind Gottes werden? Willst du ihm dein Herz öffnen und ihm folgen? Lädst du Jesus in dein Herz ein? Das ist, was er uns anbietet, dieses neue Leben in seinem Geist. Und dann heißt es, dass wir seine Kraft und seine Liebe ins Herz eingepflanzt bekommen, dass wir anfangen, Gott zu lieben und danach zu streben, was er von uns möchte, nicht aus Zwang oder Angst vor Gericht, sondern weil wir ihn lieben, weil wir erkennen, er hat uns zuerst geliebt. Und wir machen trotzdem Fehler, wir versagen, wir bleiben hinter unseren Ansprüchen und Gottes Ansprüchen zurück. Aber ihr Lieben, da ist doch der Wunsch in uns. Der Wunsch, so zu leben, dass Gott Freude an uns hat, oder? Und das ist die Verwandlung. Nicht, dass wir perfekt sind, aber dass wir diesen Wunsch haben. Und wenn wir sündigen, dann wissen wir, wir dürfen kommen und um Vergebung bitten und Gott schenkt sie uns. Und er freut sich dann, dass wir wieder kommen, dass wir Vertrauen in ihn haben, dass er uns vergibt und dass wir wieder neu mit ihm anfangen. Das ist die Veränderung. Und der Rest ist ein Prozess des Wachsens und Lernens und immer wieder Neuanfangs, bis wir einmal in der Ewigkeit sind. Und darüber sollen wir nicht traurig sein, nicht verzagen, sondern wir dürfen wissen, okay, hat wieder nicht geklappt, ich darf wieder neu anfangen. Und das ist das Wunderbare. Und so, ihr Lieben, beten wir doch auch im Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich denke mir dann immer noch so weiter, so auch in meinem Herzen. Ja, also darauf kommt es ja an, da führt es sich fort. Dass es unser Wunsch und Wille ist, Gottes Willen zu tun. Und das ist, was der Heilige Geist in uns bewirkt, das neue Herz. Aber wie, habe ich überlegt, kann man das jemandem erklären, der das noch nicht verstanden hat und nicht weiß? In einem Kirchenlied heißt es, da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Kennt ihr das Lied? Dieses Sehnen, habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht neu. Weil Gott sagt, ich habe den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, dass sie suchen nach Sinn und Liebe. Aber dass es dann ins Herz kommt, diese Liebe, die nicht von uns ist, das ist neu. Die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes, die in uns sind, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Und da spüren wir doch den Unterschied, dass sich etwas verändert. Wenn wir mal so zurückblicken, was würdest du sagen? Was hat sich verändert, seit du den Geist Gottes in deinem Herzen hast? Was hat sich in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem Verstehen und in deinem Handeln verändert? Hat sich doch was verändert, oder? Hoffentlich, ja, bestimmt, ganz bestimmt. Ich dachte, mit diesem neuen Herz, wie kann man das vergleichen? Es gibt auf der Erde nichts anderes Vergleichbares. Vielleicht noch ein bisschen der Vergleich mit der Pubertät. Wenn ich mich umschaue, ihr seid alle schon durchgekommen und habe sie inzwischen verarbeitet. Ja, aber in der Pubertät, das ist doch so, da passiert doch wirklich ein Umbau im Menschen. Aus einem Kind wird ein Erwachsener. Und das ist nicht nur eine körperliche Veränderung, sondern auch eine Veränderung im Geist, im Verstehen. Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind, aber jetzt habe ich das abgelegt. Es ist dasselbe Herz, wir haben kein neues Herz bekommen, aber es ist etwas dazugekommen, ein ganz anderer Geist, der größer ist als der Geist des Kindes. Und wenn der Heilige Geist in uns kommt, dann ist es nicht nur eine Veränderung unseres Geistes und Verstandes, sondern dann kommt unser Herz in die Pubertät. Nein, dann kriegen wir ein neues Herz. So ist das eine reale Veränderung. Und was passiert dann? Was sind die Folgen? Das Dritte, von neuem geboren zu einem neuen Leben. Was ist dieses Leben? Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Da denken wir, das hört sich nach Zukunft an. Aber das Erste, was wir hören, ist, wenn der Geist in uns wohnt, wir bekommen Heilsgewissheit. Wir wissen schon, was kommt. Und wir haben nicht mehr Angst davor, sondern wir haben diese Zuversicht, dass das auch kommen wird. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden bei Gott sein. Und dann schreibt ihr weiter, noch seufzen wir und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Und das mag ich, dieses Satz. Ja? Du kommst sozusagen ein Gutschein, ein Unterpfand. Das ist die Gewissheit im Herzen, die du hast. Das ist der Geist, dass es so kommen wird. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern vom Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und zu Hause zu sein bei dem Herrn. Also, an die Stelle der Angst und Ungewissheit vor dem Tod kommt neue Zuversicht auf die ewige Heimat ins Herz. Wir sehnen uns aber nach dem Neuen und es ist gewiss, dass es kommt. Und dann werden wir wieder jung und gesund und fröhlich sein und alles Leid wird ein Ende haben. Und danach sehnen wir uns zurecht, weil das ist uns versprochen. Und dann noch ein Drittes, warum wir halt noch hier sind und Gott uns nicht sofort mit nach oben nimmt. Weil eigentlich, ihr Lieben, haben wir das Wesentliche begriffen. Wir könnten jetzt auch sagen, gut, wenn die Heimat so toll ist, dann könnte ich ja jetzt auch dahin gehen. Was soll ich dann noch hier? Wir haben noch einen Auftrag bekommen, warum wir noch hier sind. Darum heißt es, sagt Paulus, setzen wir unsere Ehre da rein, ob wir zu Hause sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Dass wir so leben, dass es ihm wohlgefällt. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist, so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, und jetzt kommt's, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft. Das ist, warum wir noch hier sind. Hier schließt sich der Kreis. Der neue Sinn des Lebens ist es, für den zu leben, der für uns gelebt hat. Von ihm zu erzählen, seine Liebe weiterzugeben. Das ist der Grund, warum wir immer noch hier sind. weil er wollte, dass noch viele andere dazukommen. Und daran haben wir einen Anteil, wenn wir erzählen, wenn wir predigen, wenn wir die Liebe austeilen. Und wenn wir uns das anschauen, wie das vorher war und wie das mit Jesus ist, dann merken wir spätestens an der Stelle, das ist doch wirklich eine große Veränderung. Die Natur des alten Menschen denkt, ich lebe, um möglichst erfolgreich zu sein und ein schönes, bequemes Leben zu führen. Das sind die Ziele des alten Lebens. Und nicht, dass Gott uns nicht Gutes gönnt, aber das Neue ist eben das Wissen und die Liebe, es gibt so viel mehr in diesem Leben, als nur mich um mich selbst zu drehen. Der Mensch ist berufen, ewig zu leben und sich an der Liebe Gottes zu freuen. Und was sind dagegen meine kleinen Vorstellungen von Glück? Es gibt etwas weit Besseres. Und daran darf ich mitwirken und erleben, wie Gott mich einsetzt, sein Reich in den Herzen anderer Menschen aufzurichten. Das sind neue Lebenskoordinaten. Wow! Also der Mittelpunkt des Denkens, die Sonne bin nicht mehr ich, mein Ego, sondern Jesus und sein Plan. Und ihr Lieben, das ist alles, denke ich, theologisch korrekt. Aber die Frage ist, und wie zeigt sich das dann aber konkret? Das hört sich auch so gewaltig an, ne? Aber wie sieht das aus? Das kann auch klein und unspektakulär sein, wenn die Liebe echt ist. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch etwas fürs Herz mitgeben. Jeder Pastor hat, glaube ich, so seine Lieblingsgeschichten. Ich habe meine auch. Peter lacht schon wieder. Aber es ist ja schön, dass heute auch eine Delegation aus Martini hier ist. Weil ihr kennt meine Lieblingsgeschichte noch nicht, Christiane. Und ihr anderen hättet sie auch über euch ergehen lassen müssen, ja? Ich habe schon jetzt 3 Jahre gewartet. Ich habe nachgeguckt, ne? Aber ich möchte euch einfach gerne die Geschichte erzählen, weil da so deutlich wird, was ein Herz ist, an dem Gott sich freut, glaube ich. Hört mal zu, eine Weihnachtsgeschichte. Wirklich passiert in England. Weihnachten 1946 werde ich nie vergessen. Ich war 14, meine kleine Schwester Osi 12 und meine ältere Schwester Darlene 16. Wir lebten bei unserer Mutter und wir wussten, was es bedeutet, vieles entbehren zu müssen. Mein Vater war 5 Jahre zuvor gestorben und ließ meine Mutter mittellos mit 7 Schulkindern zurück. Meine älteren Schwestern waren schon verheiratet und meine Brüder waren von zu Hause ausgezogen. Einen Monat vor Weihnachten kündigte der Pastor an, dass zu Weihnachten Spenden gesammelt würden, mit denen einer armen Familie geholfen werden sollte. Er bat jeden, Geld dafür zu sparen. Wir berieten uns, wie wir dazu beitragen könnten. Das Ergebnis war, einen Monat lang von 25 Kilo Kartoffeln zu leben. Dadurch würden wir 25 Pfund Haushaltsgeld sparen. Wenn wir das Licht so wenig wie möglich einschalten und kein Radio hören würden, würde unsere Stromrechnung geringer ausfallen. Darlene und ich nahmen Putzjobs an und sie und ich gingen zu allen möglichen Leuten babysitten. Für 15 Pence konnten wir genug Wollschnüre kaufen, um daraus Übertöpfe zu machen, die wir für 1 Pfund verkauften. Wir verdienten 20 Pfund mit Übertöpfen. Dieser Monat war einer der schönsten in unserem Leben. Jeden Tag zählten wir das Geld, nachts saßen wir im Dunkeln und sprachen darüber, wie sehr sich die arme Familie über das Geld freuen würde. Einen Tag vor dem 3. Advent gingen Osi und ich zum Laden. Unser erspartes Münzgeld in 3 brandneue 20-Pfund-Noten und eine 10-Pfund-Note zu wechseln. Wir rannten den ganzen Weg nach Hause, um sie Mutter und Darlene zu zeigen. Wir hatten noch nie zuvor so viel Geld besessen. An diesem Abend waren wir so aufgeregt, dass wir kaum schlafen konnten. Wir hatten 70 Pfund für die Kollekte gespart. Wir saßen dann später stolz in der Kirche. Als alle ihr Geld in den Korb warfen, saßen wir in der 2. Reihe. Mutter legte die 10-Pfund-Note in den Korb und wir Kinder legten jedes eine 20-Pfund-Note hinein. Zum Mittag hatte Mutter eine Überraschung. Sie hatte Würstchen gekauft und wir aßen zum ersten Mal in diesem Jahr Würstchen zu unseren Bratkartoffeln. Am späten Nachmittag fuhr der Pastor mit seinem Auto vor. Mutter ging zur Tür, sprach eine Weile mit ihm und kam mit einem Umschlag in ihrer Hand zurück. Sie sagte kein Wort. Sie öffnete den Umschlag und es fiel ein Bündel Geldscheine heraus. Es waren 3 brandneue 20-Pfund-Noten, eine 10-Pfund-Note und 17 1-Pfund-Noten. Mutter steckte das Geld wieder in den Umschlag. Wir schwiegen, saßen da und starrten auf den Boden. Es war ein eigenartiges Gefühl. Wir Kinder führten so ein glückliches Leben, dass wir alle die bedauerten, die nicht so eine Familie hatten wie wir und ein Haus voller Brüder und Schwestern und anderer Kinder, die ständig zu Besuch kamen. Ich wusste, dass wir vieles nicht besaßen, was andere hatten, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass wir arm wären. An diesem Adventssonntag fand ich heraus, dass wir arm waren. Der Pastor hatte uns das Geld gebracht, das für die arme Familie gesammelt worden war. Also mussten wir arm sein. Ich schaute auf meine Kleider und meine abgetragenen Schuhe und plötzlich schämte ich mich ganz fürchterlich. Wir saßen lange schweigend da. Dann wurde es dunkel und wir gingen ins Bett. Am heiligen Abend fragte uns Mutter, was wir mit dem Geld anfangen wollten. Wir wollten heute Abend nicht in die Kirche gehen. Aber Mutter sagte, wir müssten. Auf dem Weg sprachen wir kein Wort. Es predigte ein Missionar. Er erzählte, dass Kirchen in Afrika aus luftgetrockneten Backsteinen gebaut werden. Sie brauchten jedoch Geld für die Dächer und es würde 100 Pfund kosten. Wir sahen uns an und lächelten das erste Mal wieder in dieser Woche. Mutter griff in ihre Tasche und zog den Umschlag heraus. Sie gab ihn Darlene, Darlene gab ihn mir und ich gab ihn Osi, die ihn in den Kollektenstock warf. Nachdem das Geld gezählt worden war, verkündete der Pastor, dass knapp über 100 Pfund gespendet worden waren. Der Missionar hatte eine so große Spende von dieser kleinen Gemeinde nicht erwartet. Er bedankte sich und sagte, ihr müsst reiche Leute in eurer Gemeinde haben. Plötzlich begriffen wir, wir hatten 87 Pfund zu den knapp über 100 Pfund gegeben. Wir waren die reiche Familie in der Gemeinde. Hatte der Missionar das nicht gesagt? Von diesem Tag an bin ich nie wieder arm gewesen. 3 Punkte waren das. Von neuem geboren, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, zu einem neuen Leben. Beten wir in der Stille.